Bevor es hier losgeht, möchten wir uns an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei unseren Steady-Unterstützenden bedanken. Ohne euch wäre Hör die Ringe nicht so möglich, wie es möglich ist.
Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Heute, naja, aus einer, ja sagen wir, aus der ehemaligen Hauptstadt dieses Castes, aus Tims Wohnzimmer, nicht aus dem grünen Drachen der derzeitigen Hauptstadt des Podcastes. Und ja,
die
Tims
Boxen eingefallen sind, das alles in Bach unterwegs.
Genau. Ich wollte gerade sagen, und der hier schon gehört hat, Tims Wohnzimmer, dreimal dürft ihr raten, wer hier noch sitzt. Es ist, wie schon gehört, der Tim. Und heute auch nur der Tim. Wir sind zu zweit ein dynamisches Duo, das rein auf die Quantität bezogen, natürlich nicht auf die Qualität, dass wir da hier überhaupt nichts aufkommen lassen. Und ja, wir sitzen hier zusammen und werden eine kleine Folge über ein, naja, hübsches Städtchen, nicht so hübsches Städtchen. Das werden wir heute beleuchten, für euch zusammen schwafeln. Und weil uns das Schwafeln immer etwas leichter fällt, wenn wir auch Genussmittel am Start haben, haben wir uns hier zumindestens erstmal mit einem flüssig-feucht-Getränk, was irgendwie alles, also ob man das dazu sagen muss, weiß ich nicht, entscheidet das selber, aber versorgt. Und Tim, du hast uns da ein Fläschchen besorgt. Was ist das?
Wir haben heute von Stralsunder das Biopilz. Oben drüber steht noch Prost. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch Teil des Titels ist oder einfach nun Benennung oder Aufforderung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall hier jetzt in unseren Gläsern drin. Bewirbt sich selbst mit Pilsener Brauart mit wenig Schnickschnack. Ich würde das vielleicht sogar mal unterschreiben. Es schmeckt recht norddeutsch, finde ich. So ein bisschen wie, ja, doch so wie Veltins und so, ne? In Richtung eher. Aber so schlecht finde ich es ehrlich gesagt gar nicht. Es ist recht, ist ganz rund und gleich.
Ich finde das tatsächlich auch ganz süffig. Also mir schmeckt es echt gut. Ein klein bisschen mehr Kohlensäure dürfte für mich drin sein.
Stimmt. Diesmal wurde die Flasche auch direkt geöffnet, also daran liegt es nicht. Das ist jetzt Stralsunder schuld. Ja, stimmt. Es hat so einen ganz leichten, also es hat auch einen bitteren Nachgeschmack. Ne? Wenn man es zu lange im Mund lässt, dann gibt es einen Restgeschmack. Der, auf den ich persönlich, bräuchte ich hier unbedingt. Aber ja, ansonsten ist es wirklich ganz lecker.
Ja, und du hattest ja gesagt, Stralsunder. Und wir wissen ja, also thematisch passend wie immer natürlich das Genussmittel. Auch der Tabak wird, dazu kommen wir dann später, auch entsprechend passend natürlich sein. Und dieses Bier passt so wunderbar, weil es quasi aus einer Stadt kommt, die einen wichtigen Anteil der Verbindung quasi hat. Denn in der Stadt gibt's eine Brücke auf eine Insel und naja, also, ohne diese Brücke wäre es schwierig.
Ist nah am Wasser gebaut, also geografisch. Ich habe jetzt gerade über so einen blöden Witz nachgedacht, auf diesem Wortspiel basierend, aber ich hab keinen, müsst ihr euch ohne begnügen.
So, Pfeifenkraut haben wir natürlich auch an den Start geschafft. Und Tim, du hast da eine Dose und da stehen wie üblich halt Name und so weiter des Pfeifenkrauts drauf. Erklär uns doch mal, was ist es?
Also ich habe hier eine Dose, da steht drauf, Wickel oder Pilsen, die Dose ist eine Flasche. Nee, ich habe auch einen Tabak.
Und zwar haben wir heute, das ist auch ein Rerauch, das haben wir vor knapp einem Jahr, glaube ich, mal geraucht, von Robert McConnell, den Original Black and Gold Type Tobacco. Ein Tabak, den wir schon mal hatten. Und damals sagten wir, es ist ein Tabak, der früher extra in den 20er Jahren für junge Raucher entwickelt wurde, obwohl er nicht aromatisiert ist. Und ich glaube, damals haben wir schon Witze darüber gemacht, das waren bestimmt Kinder. Wir haben es nicht rausgeguckt. Aber vielleicht wisst ihr das ja, was damals junge Raucher waren. Kurz im Geschmack.
Ich glaube, das Wort würzig haben wir damals schon benutzt. Ich würde es wieder benutzen. Das ist ein sehr würziger Tabak. Ein bisschen wie, ja, ich finde fast ein bisschen wie Lebkuchen, ehrlich gesagt. Von der Würzigkeit her. So von diesen, es existieren mehr viele, viele Gewürze nebeneinander. Und erdig würde ich gerne als Wort in den Raum werfen.
Würzig auf jeden Fall. Eine gewisse Erdigkeit ist auch dabei, aber ich finde auch so eine gewisse Schwere, aber nicht zwangsläufig unangenehm hat der Tabak. Also ich würde fast sagen, kantig, aber nicht irgendwie natürlich sperrig kantig, sondern eher so gesund bearbeitet kantig. Und
Ja, ja.
wir haben uns ja auch was dabei gedacht und wir haben uns beim letzten Mal gedacht, ey, das passt doch ganz wunderbar in den Wald, ins Grüne. Und wir haben uns dieses Mal gedacht, ey, aber das ist ein Tabak für junge Leute, der halt eine gewisse Erdverbundenheit und so weiter alles dabei hat. Und
Welche jungen Leute jetzt in der Stadt? An
die
diese.
sie verteidigen
Ach so.
zum
Ja gut,
Zeitpunkt
das
des
sind wahrscheinlich
Herder.
eher Jüngere.
Ja, das.
Wobei. Gondor ist wirklich nicht mehr gut dran zu dem Zeitpunkt. Vielleicht sind auch viele Alte da oder man niemand anderen merkt es.
Ja, die Waldläufer scheinen ja auch doch aus. Einige Junge mit Sicherheit dabei zu haben, so Jäger aus der Gegend und so.
Ja, aber die scheinen, also ich glaube schon, dass da viele verschiedene Altersklassen repräsentiert sind. Sagen wir es mal so.
Auf jeden Fall auch dieser Tabak auf jeden passend zum Thema, wie immer für euch. Und ja, Tim, wie schmeckt ihr dir denn von der Beschreibung mal ab?
Ich glaube. Ich weiß gar nicht, was für eine Jahreszeit damals war zu den Autern. Es könnte noch Winter gewesen sein.
Ich glaube, es war schon hell draußen, also vielleicht auch eher
Ja,
Frühling.
okay. Also war es entweder Winter, also entweder Sommer oder Frühling oder Mittag. Ich finde ihn aber eigentlich nach wie vor, ich sagte eben schon würzig, er ist, ich glaube, man muss so ein bisschen was Herberes möchten wollen. Also ist jetzt nichts Süßes so. Aber wenn man auf ein bisschen was Komplexeres steht, was aber trotzdem sehr einfach in der Handhabung ist, finde ich ihn gar nicht schlecht. Also ich habe einmal angemacht, brennt direkt durch.
Ja.
Kommt eigentlich auch, ja, also ich finde sehr rund in dem Sinne daher, dass es über von Anfang bis zu Ende eigentlich auch sehr gleiche Geschmacksstruktur hat. Das ist natürlich so ein bisschen, das könnte, da könnte man auch dran arbeiten, aber ansonsten.
Na gut, aber dadurch, dass er nicht großartig aromatisiert ist, passt das ja auch total. Ja, also irgendwie, wenn du so ein Aromat rauchst, dann. Also gut, nicht, dass wir jetzt die allergehobensten Pfeifenkrautkenner wären, aber so eine gewissen Geschmack und Komplexität möchtest du halt schon irgendwie haben. Einmal kurz angeduftet, kurz irgendwie dann ein bisschen Geschmack im Mund und dann ist der ganze Spaß vorbei, ist dann doch ein bisschen langweilig. Auf der anderen Seite bei diesen Nicht-Aromaten, die halt eher tatsächlich so einen gewissen Tabakgeschmack und dann auch zwischen, ja, tabaktorfig und Erde häufig mal sind. Die mag ich auch, wenn die so gleichmäßig sind.
Ja, und das ist so richtig torfig, weiß ich gar nicht.
Nee, der hier nicht.
Nee. Ja, erdig vielleicht, ne? Könnte man so
Ja.
sagen, aber es fehlt dieser, also es fehlt der Rauchgeschmack, ist irgendwie witzlos, wenn man über Verteiltabak redet, aber es ist nicht so rauchig, wie andere Dinge sind.
Das stimmt. So, wie ihr euch anhand all dieser vielen Hinweise schon denken könnt, geht es heute um eine Stadt, die in der Nähe vom Wasser liegt, wo es eine Brücke gibt oder gab, die mal eine Hauptstadt war. Und die möglicherweise schön ist, war oder werden wird oder auch gegenwärtig nicht mehr ist, war oder gewesen sein Gedöns. Und für alle, die dies nicht erraten haben, es geht um Osgiliath. Wir sprechen heute darüber und ja, damit fangen wir gleich an.
Zweiseitige Zonengrenze.
Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen oder Anregungen? Dann nehmt Kontakt zu uns auf. Das geht so. Zum Beispiel über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe. Geschrieben HOERDIRINGE. Oder unter www.hördieringe.de, wo ihr Kommentare unter der Folge hinterlassen könnt. Natürlich könnt ihr uns auch per E-Mail erreichen, und zwar unter langgrundblatt@web.de. Geschrieben LANGGRUNDBLATT und dann eben @web.de.
Versprochen, wir brauchen eure Hilfe. Also helft uns. Bitte. Dringend.
Das war es jetzt mit der Folge, oder?
Nein, nein, das hast du missverstanden. Das war es nicht mit der Folge. Das ist eigentlich der Beginn des Hilferufs und danach startet die Thematik der Folge. Folgendermaßen. Wir, also es ist nicht so, dass wir nicht genügend Themen hätten, aber wir haben auch Interesse. Und zwar daran, was wollt ihr denn hören? Zu welchem Thema sollen wir 1, 2, 30 Folgen machen? Was sollen wir genauer beleuchten? Schickt uns doch einfach mal bis zu den Tolkien-Tagen. Das ist das Wochenende nach Pfingsten, wie vermutlich eh alle wissen. Und falls nicht, dann wisst ihr es jetzt.
Anfang Juni. Nee, Ende Mai.
Ende Mai. Geht man sogar noch was früher, ne? Genau, es ist das letzte Mai-Wochenende. Um genau zu sein, müsste es, glaube ich, am 24. starten. Freitag der 24. Roundabout. Und ja, viel Gerede und nur ganz kurz gesagt, aber nee, mal im Ernst. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns einfach eine WhatsApp schickt, sofern ihr unsere Handynummern habt, eine E-Mail schickt, die findet ihr auf der Website, wenn ihr uns
Instagram-Nachrichten schickt. Ihr könnt uns natürlich auch Kommentare auf die Website packen, vielleicht einfach unter diese Folge oder bei Spotify. Könnt ihr ja mittlerweile auch schon kommentieren. Alle diese Dinge sind möglich.
Genau, also wenn ihr ein Interesse daran habt, dass wir irgendeine bestimmte Thematik näher beleuchten, dann einfach immer her damit. Wir beißen nicht, wir nehmen das auch alles auf und im Zweifelsfall, wenn es eine lange Liste wird, dann gibt es einfach sehr viele Folgen zu diesen Themen nochmal. Vielleicht hat euch auch irgendetwas in einer bereits bestehenden Folge gefehlt, wo ihr sagt, ey, könnt ihr da nicht vielleicht mal ein Auge, zwei Augen mehr Augen draufwerfen oder Sonstiges draufwerfen.
Machen wir gerne so oft, wie wir entbehren können, natürlich.
Exakt. Meldet euch bei uns und...
Melden ist ein gutes Stichwort und wir sprachen gerade über Spotify-Kommentare. Liebe Kathi, du hast uns einen Spotify-Kommentar
Einige.
Vielen Dank dafür schon mal. Und außerdem sagtest du, dass wir uns gerne mal bei dir melden dürfen. Jetzt können wir bei Spotify leider man kann die Leute nicht anschreiben. Das heißt, wir werden ja total verbunden, wenn du uns vielleicht eine kurze Mail schickst an langgrundblatt@web.de oder eine Instagram-Direktnachricht oder uns irgendwie anders eine Möglichkeit zukommen lassen, wie wir zu dir Kontakt aufnehmen können. Das wäre großartig.
Genau, und ja, an alle anderen, die auch irgendwo kommentiert haben, für euch gilt genau das Gleiche. Ach, und übrigens zum Thema Spotify, wenn irgendjemand von euch eine Ahnung hat, wie man da möglicherweise vernünftig auf die Kommentare antworten kann.
Ja, auch das wäre hilfreich.
Genau. Möglicherweise ist uns da auch irgendetwas entgangen und wir haben etwas übersehen. Aber es ist nicht so, dass wir besonders kontaktscheu sind und sollte irgendjemand von euch auf den Tolkien-Tagen sein. Ihr werdet uns da auf dem Zeltplatz finden. Wir sind nicht schwer zu übersehen, wie uns die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt hat. Und ansonsten laufen wir auch auf dem Gelände immer mal wieder rum. Und meistens sind wir auch da irgendwie zu erkennen. Haut uns gerne an.
Wenn ihr den Steffen seht, bitte nicht füttern. Vor allem nicht mit Met. Dennis.
Schnell. Halt, stopp. Nicht wegrennen. Also jetzt gibt's auch noch das Thema der Folge und so. Ne? Also
was wir sonst noch machen.
So, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, unser Thema heute ist Osgiliath, die ehemalige Hauptstadt, und da nehme ich direkt auch was vorweg, von Gondor. Und auch wenn wir nicht wissen, ob es da gerade eher dämmerig oder hell ist, würde ich sagen, beleuchten wir das Thema mal.
Und kommt ja auf die Tageszeit an, also es ist ja entweder, also, na egal.
Ja, also wie von mir schon vorweggenommen, Osgiliath ist die ehemalige Hauptstadt von Gondor und ja, das ehemals, was damit passiert ist, warum es das nicht mehr ist, das werden wir jetzt gleich alles klären. Aber im Großen und Ganzen, Tim, wann ist Osgiliath denn gegründet worden und warum ist es als erstes zur Hauptstadt auch auserkoren worden? Weil gerade aus den Filmen kennt man natürlich Minas Tirith, aus den Büchern selbstverständlich auch. Aber im Film vielleicht noch einfach mal eindrücklicher, diese riesengroße Stadt da am Berg. Warum Osgiliath?
Naja, also man sieht die Stadt ja auch im Film. Das sind diese Ruinen da, wo auch einiges an Handlungen ja durchaus passiert. Und man sieht, glaube ich, auch im Film, würde ich sagen, dass die Ruinen auch sehr große Ausmaße haben. Also dass das eine sehr, sehr große Stadt gewesen ist. Ich weiß nicht, ob das im Film so rüberkommt, aber auch größer als Minas Tirith so vom Durchmesser zumindest mal her. Die Stadt kommt noch aus dem zweiten Zeitalter. Also als Gondor ursprünglich gegründet wurde, wurde auch Osgiliath gegründet als ursprüngliche Hauptstadt. Und gewählt wurde dieser Ort ja, wir haben es, glaube ich, werden es noch mal ein paar Mal sagen jetzt in dieser Folge, die ja wahrscheinlich nicht zu lang wird, aber die Stadt liegt halt direkt am Anduin, quasi zwischen den beiden Links- und Rechtsteilen von Gondor, also dem Bereich in Minas Anor, also Minas Tirith, wo Gondor am Ende dann ja auch immer noch ist, und rechts vom Anduin Isilien ist ja auch Teil Gondors, und die verbindet quasi diese beiden Teile Gondors.
Ja, und zu der Zeit, wo es gegründet wurde, ja auch noch die Verbindung, also quasi in der Mitte, also grob in der Mitte zwischen Minas Anor, also Minas Tirith und Minas Isil, inzwischen Minas Morgul. Vielleicht ja auch einfach symbolisch so ein guter Punkt, so zwischen den beiden großen, ich sag mal, Festen oder so, die Gondor da hat. Ja, und am Anduin, was ja auch so ein Stück weit eine Lebensader gerade für das Gebiet von Gondor ist. Zumal über den Anduin natürlich auch die Schiffe bis in die Stadt fahren konnten. Das heißt, auch ein Hafen war in Osgiliath ansässig.
Ich glaube, das ist schon ein recht wichtiger Punkt. Das ist ein Hafen mitten in dem Land. Das ist ja nicht so häufig, dass man das so hat. Aber natürlich für Gondor war es ja auch erstmal ein Aufbau war, wo ja auch sicherlich viel Handel mit hinbetrieben werden musste, sicherlich ein großer Punkt, so dass man das da machen konnte.
Ja, und gerade auch mit der, ich sag mal, Kontrolle über den Fluss an der Stelle, vermutlich auch einfach ein guter Punkt für eine Hauptstadt. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie ist denn so ein bisschen die geschichtliche Entwicklung? Wir haben es ja schon angesprochen, es ist nicht mehr Gondors Hauptstadt, und wie Tim eben schon sagte, die Ruinen im Film, also so richtig bergauf ging es mit der Stadt ja nicht allzu lange. Wenn ich mich recht erinnere, ist sie relativ, also verhältnismäßig früh, im dritten Zeitalter schon.
Habe ich hier mal ein paar Zahlen. Also das dritte Zeitalter dauert ja so ungefähr 3000 Jahre, ein bisschen mehr. Und Osgiliath ist, ja, das ist ja tatsächlich die Geschichte eines schrittweisen Verfalls. Ich denke, wir gehen gleich kurz drauf ein, wann so da so Punkte sind, wo es passiert. Aber so wirklich der Großteil, größtenteils entvölkert wurde die Stadt im Jahre 1636, also quasi ziemlich genau Hälfte zwischen Ring wird Sauron das erstmal abgenommen und Ring wird zerstört.
Wissen wir, warum Osgiliath zu der Zeit entvölkert wurde? Weil
ja, das ist ursprünglich, ja gut, das heißt, ist nicht Sauron schuld, irgendwie schon, aber Osgiliath ist zum einen natürlich im gondorianischen Sippenstreit, ich weiß gar nicht, ob wir auf den schon mal eher eingegangen sind, es ist, glaube ich,
wir haben den bei den Korsaren erwähnt, ja.
Ja, genau, also Gondor hatte ja auch so ein Ereignis, dass sie eines Bürgerkrieges, das war tatsächlich ein Bürgerkrieg aus an Ende rassistischen Beweggründen, also dass Teile der Bevölkerung eine Königin nicht akzeptieren wollten, die aus einem anderen Menschenvolk stammt. Und in diesem Bürgerkrieg ist Osgiliath ein Schauplatz des Krieges auch gewesen, und im Rahmen dessen schon ziemlich viel zerstört worden, viel Infrastruktur ist da kaputt gegangen. Und 200 Jahre später, das ist dann besagtes Jahr 1636, traf Gondor ja auch noch die große Pest, die Sauron geschickt hat. Deswegen sagte ich eben, ja, Sauron ist nicht ganz unschuldig. Und da fiel dann auch viel von der Bevölkerung den Ganzen dann zum Opfer. Und dementsprechend war gerade da in Osgiliath, was eine auch sehr eng bebaute Stadt war, waren große Verluste sicherlich durch diese Krankheit zu verzeichnen.
Eigentlich ganz interessante Sache. Das hat, haben wir irgendeinen Bezug zu, ich sag mal, zu unserer heutigen Welt, also zum Beispiel hier in Europa haben wir auch die große Pest gehabt. Ich glaube, es gab auch zwei Pestpandemien oder so. Also vermutlich gab es mehrere, aber ich glaube, es gab ein oder zwei wirklich große. Und dabei ist ja bei der großen Pest auch irgendwie, sind zwei Drittel der europäischen Bevölkerung dahin gerafft worden.
Ja, ich glaube nicht insgesamt, aber halt je nach Landstrich sicherlich. Ne? Ich glaube, ein Drittel oder 60% waren noch über so danach. Ja, aber es ist auf jeden Fall sicherlich eine große Epidemie gewesen. Es gibt sicherlich Parallelen. Man sagt das bei Byzanz ja auch oder bei, beziehungsweise dann später Konstantinopel, bevor das quasi im christlichen Sinne untergegangen oder fürs christliche Abendland verloren gegangen ist, dass das ja auch ziemlich stark getroffen wurde von der Pest. Vielleicht sind da irgendwelche Parallelen zu ziehen. Ja, und genauso wie allerdings natürlich die Pest auch nicht nur in Gondor und gerade in Osgeas schwere Verluste verursacht hat, war das ja auch ein weltweites Ereignis in Mittelerde. Also auch die anderen Menschenvölker. Interessanterweise glaube ich tatsächlich auch nur die Menschen. Ich glaube, also die Elben werden da sowieso nicht von Krankheiten getroffen, aber Zwerge und Hobbits zum Beispiel. Bei den Hobbits müsste man mal nachgucken, ob sie zu dem Zeitpunkt schon so in Kontakt mit dem Rest waren, ob sie da, ne?
Aber das habe ich mir gerade auch gedacht. Also je nachdem, wann das war, sind die Hobbits ja gerade erst, wenn überhaupt, irgendwie auf der Bildfläche erschienen. Und die Frage ist auch, sind die da irgendwem aufgefallen oder begegnet? Ja gut, und die Zwerge haben halt in erster Linie, wenn überhaupt, Kontakt zu den Elben gehabt. Wobei zu dem Zeitpunkt...
Ja, aber gut, wenn da jetzt so ein Pest... Also ist ja halt die Frage, können denn Zwerge von menschlichen Krankheiten getroffen werden? Also die scheinen ja Krankheiten durchaus zu kennen, aber halt, ob die gleichen sind wie bei Menschen, da wäre mal eine interessante Frage. Auf jeden Fall, die Pest hat
ja... Wir sollten uns mal einen Mediziner einladen.
Mittelerdes ziemlich entvölkert. Und andere Bereiche sind eigentlich noch viel kräftiger getroffen worden als Osgiliath. Das ist vor allem das ehemalige Arnor, also da, wo die Hobbits dann am Ende auch sich niedergelassen haben. Das war einer der Gründe, warum da relativ viel Platz war. Und Rovanion, also sprich der Bereich Düsterwald, Braunlande, da wo die Vorfahren der Boerim herkommen, dieser Bereich ist von der Pest auch sehr stark getroffen worden.
Also quasi...
Im Osten weiß man es eigentlich gar nicht. Man müsste ja davon ausgehen, dass auch die bösen Menschenvölker getroffen wurden.
Die Frage ist, ich muss halt ehrlicherweise sagen, ich weiß gar nicht, wie sie sich dann verbreitet hat, wenn Sauron sie freigesetzt hat. Aber es stellt sich halt schon die Frage, wie...
Sie ist aus dem Osten gekommen und kam auch über die Leute in Wilderland, also in Osterwald nach Gondor rein.
Ja gut, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass da auch was war. Wir gehen der Sache irgendwann mal in einer Sonderfolge irgendwie nach dem Motto Krankheiten und anderes Vergnügen in Mittelerde auf die Spur. Ja, also der Untergang... erst Krieg, dann Seuche. Gab es zufällig, ich frage für einen Freund, auch einen Meteoriteneinschlag oder so?
Also.
Oder welche weitere Katastrophen sind da im.
Also, Osgea wurde verschont, das kann man sagen. Also, wenn es einen gab, dann nicht im Bereich der Aufzeichnungen. Zumindest, wenn, war der sehr gründlich, weil es gibt keine Aufzeichnungen darüber. Und wir wissen ja alle schon gerne. Beiden Zeitalter mit den Meteoriten gekommen, da war also Osgea noch gar nicht gebaut.
Ja, okay, also Meteoriteneinschlag gab es nicht, aber wie ist dann weitergegangen?
Das ist ein Punkt, Entschuldigung, wenn ich mich da kurz aufrege, aber da fliegt ein riesiger Meteorit über den Himmel, den man von meilenweit sehen kann, der schlägt ein und da liegt dann ein Mensch drin, also oder ein Wesen, der größer
ist. In diesem Popelkrater.
Und also, ja, egal. Also wenn er die Stadt getroffen hätte, wäre es anscheinend nicht so schlimm gewesen.
Ja, wunderbar. Auch gut, dass wir kurz darüber gesprochen haben. Wann hat denn Osgiliath den Status der Hauptstadt verloren und Minas Tirith den quasi bekommen? Also, ich weiß gar nicht, ob Minas Tirith diesen Status offiziell mal bekommen hat, aber zumindest der Sitz des Königs, beziehungsweise dann später des Truchsessen, war ja erst in Osgiliath. Dann ist das zerlegt worden, wobei ja auch einer der Palantiri verschütt gegangen ist.
Im siebten Streit schon verloren gegangen, also
ja, genau.
Früher noch. Und da gibt es auch eine Zahl zu, das ist 1640, also 4 Jahre, nachdem das so größtenteils im Bach untergegangen ist, hat man dann wahrscheinlich gesagt, wir suchen uns jetzt einen neuen Ort und hat den Königssitz dann auch offiziell nach Minas Armor verlegt. Und ich würde mal sagen, damit ist dann auch die Hauptstadtfrage verlegt worden.
Ja. Ja, eigentlich ist es schon naheliegend, dass quasi der Regierungssitz, also ist ja meistens der Fall, dann auch der Sitz der Hauptstadt ist, sodass automatisch so ist. Und ja, dennoch zumindest weiterhin wichtiger Verbindungspunkt zwischen West- und Ostseite von Gondor, weil die Möglichkeit, den Anduin da relativ problemlos zu überqueren, ist ja da. Es gibt ja die Brücke. Und ansonsten ist der Anduin ja eher schwer zu überqueren oder halt, ich sag mal, mühseliger. Klar kannst du drüber paddeln. Wie ging es dann weiter? Also ist Osgiliath dann einfach verfallen? Hat man es sich selbst überlassen und einfach nur noch quasi als Durchgang mit, ja, ich sag mal, vielleicht vereinzelter Bewohnerpräsenz oder so gelassen? Weil es gab ja auch scheinbar kein Bestreben, die Stadt nochmal irgendwie herzurichten, aufzubauen, neu zu bevölkern.
Nee, ich glaube, man hat es eher als später ist Osgiliath ja noch von Sauron dann auch angegriffen worden, vor dem Ringkrieg noch. Das ist ein Punkt, der eigentlich ganz interessant ist, weil auch da gibt es eine Jahreszahl zu. Heute ist die Folge der Jahreszahlen. Und zwar 2475, also 500 Jahre vor dem Ringkrieg, hat Tolkien aufgeschrieben, dass Saurons Truppen Osgiliath angegriffen haben. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wo kommen die eigentlich her? Weil man weiß natürlich, okay, Minas Morgoth zu dem Zeitpunkt von den Nazgûl erobert worden, könnten gut daher kommen. Dann würde man aber eher aufschreien, die Truppen des Hexenkönigs haben Osgiliath erobert. Klammer auf, später ist das von Gondor auch erstmal zurückerobert worden, aber war dann halt komplett, die letzten Leute, die da noch gewohnt hatten, waren dann auch weg und es war dann wirklich nur noch Feldposten oder Festung in dem Sinne, was man dann am Ende als im Ringkrieg auch sieht. Aber wenn das wirklich Saurons Truppen waren, können die zu dem Zeitpunkt eigentlich nur aus Dol Guldur kommen, weil das ist ja da, wo Sauron zu dem Zeitpunkt ist. Mordor ist ja eigentlich zumindest offiziell noch nicht wieder in Besitz genommen worden von Mordor. Das heißt, wenn da Leute aus Mordor kommen, hätte Gondor zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon wissen müssen, dass da mehr ist als der Hexenkönig im Osten.
Ja, guter Punkt. Das wäre jetzt nämlich tatsächlich auch meine Frage gewesen. So zu dem Zeitpunkt müsste Sauron eigentlich im Düsterwald gehockt haben. Wie kommen die Truppen dahin? So nach dem
Motto. Ja, welche Truppen sind das so, ne? Also, wenn die vom Düsterwald kommen, das ist ein sauweiter Weg.
Eigentlich müsste das ja auch irgendwem auffallen.
Ja, und die kommen dann ja auch, wenn die Gondor angreifen, auch eher aus dem Norden.
Also, ja, nicht, ja.
Also da, wo Faramir ja im Film quasi den Angriff auch vermutet. Aber wenn die aus Gilead angreifen, kommen die ja eigentlich, müssen die aus Mordor kommen. Wahrscheinlich kommen die einfach aus Minas Morgul und man hat dann gedacht, ja, das sind Truppen des Hexenkönigs oder so, ne? Aber es ist schon ein interessanter Punkt, dass Tolkien tatsächlich auch geschrieben hat, es sind Saurons Truppen.
Mit der Sache sollten wir auch irgendwann mal auf die Spur gehen. Ja, unglückliche Stadt, muss man ja sagen. Also es gibt ja Fälle oder Städte oder Reiche oder so in Mittelerde, die eigentlich ganz gut laufen und dann irgendwie florieren. Und es gibt aber auch sehr viel, was halt echt übel schief geht. Also alleine zum Beispiel Khazad-dûm, dann Arnor als Reich. Aber jetzt also
eigentlich
auch
alle Städte gehen so ziemlich den Bach runter.
Ne? Also
das Einzige, was überbleibt, ist Minas Tirith. Und sonst gibt es ja gar nicht so. Also gut, der Erebor kann man jetzt auch als Stadt sicherlich sehen und auch Caras Galadhon in Lorien, die Elben, ist ja auch eine Stadt im engeren Sinne.
Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also gerade Lorien, bevor es dann verlassen wird, quasi.
Ja, aber alles, was irgendwie mal als Stadt irgendwo gegründet wird, wird es zur Ruine in Mittelerde anscheinend. Barad-dûr ist noch eine Ausnahme. Und Minas Morgul, aber auch das ist ja jetzt nicht in der, also.
Ja, ich glaube auch Minas Morgul ist ja übernommen worden, sozusagen. Dann waschen die Nazgûl ja jetzt ihre Kutten. Gut, aber ich würde sagen, wir springen einfach mal in, ich sag mal, unsere Zeit, also womit wir uns hier größtenteils befassen, nämlich die Zeit des Herrn der Ringe. Und ja, da ist ganz klar, Osgiliath ist schon eine Ruine. Und dann geht's ja so ein bisschen hin und her. in den Filmen gibt's, wobei ich glaube auch, das ist nur in der, also in Anführungszeichen nur in der Extended Version, sieht man, wie Boromir in einer Rückblende halt Minas von Minas Tirith aus Gilead zurückerobert, viel Lob von seinem Vater kriegt. Faramir hat auch seinen Teil geleistet, das wird aber nicht anerkannt von Denethor natürlich. Und ja, da kriegt er im Film ja auch den Auftrag, nach Bruchtal zu reiten, weil das kann halt nur Boromir machen, weil Faramir und Reiten und generell einen Weg finden, das traut Denethor ihm einfach nicht zu. Und
man muss auch sagen, um das jetzt mal richtig zu stellen, Faramir kann nichts dafür, dass die Stadt schon Ruine ist. Das war wirklich mal vor seiner Zeit. Auch wenn Denethor was anderes behauptet.
Ja, aber auf jeden Fall, die Stadt war eingenommen von Orks, wurde von Boromir nochmal zurückerobert. Zu dem Zeitpunkt muss man ja auch sagen, ist es militärisch gesehen zumindest ein ganz wichtiger Punkt, weil letzten Endes kann man es so in Anführungszeichen als letzte Festung vor Mordor und auf der anderen Seite vor Minas Tirith sehen und die Kontrolle des Flusses. Ja, genau.
Wo die Frontlinie verläuft.
Und die Kontrolle des Flusses und der Brücke ist natürlich ganz immens wichtig, weil eine Invasionsarmee aus Mordor muss zwangsläufig über diesen Fluss. Und wenn die in Anführungszeichen gratis über die Brücke kommen, dann haben sie es halt relativ leicht.
Der Fluss ist ja wirklich breit, ne? Du kannst da nicht einfach so Armeen drüber bringen. Zumindest in dem Bereich, wo Gondor halt nun mal liegt. Also weiter Norden vielleicht, ne? Aber gerade da unten wird das halt wirklich schwierig.
Ja. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal, wir gehen mal so ein bisschen filmchronologisch vor, würde ich sagen. Aus Gilead wird von Boromir zurückerobert, danach bricht er auf nach Bruchtal zu Elronds Rat. Faramir ist dann mit der Verteidigung Isiliens beauftragt und trifft ja in Isilien dann auf zwei uns bekannte Hobbits und eine seltsame Kreatur, die die beiden zu führen scheint, zu dem Zeitpunkt, Smergol. Und ja, Faramir bringt die drei, also lässt sie ja gefangen nehmen und bringt sie dann nach Ost-Gilead. Warum ist das ein wichtiger Punkt?
Naja, also es ist schon ein Punkt in dem Sinne, dass sich dadurch die Geschichte ja deutlich ändert. Also im Film ist das ja tatsächlich so, dass das so für den Frodo-Teil des Films die Klimax ist, also für den zweiten Teil sozusagen das Hauptproblem, dass Faramir sie gefangen nimmt und nicht gehen lassen will. Im Buch ist das ja ganz anders, da gibt es ja diesen Abstecher nach Ost-Gilead gar nicht, weil Faramir da eigentlich ja von Anfang an sagt, dass er den Ring nicht nehmen will. Und insofern ist das schon eine wichtige Änderung, die ja auch durchaus etwas mehr Impact auf die Story hat. Weil Frodo ja durch diese Faramir-Geschichte auch irgendwie nochmal verändert wird und Gollum natürlich auch im Film ja von den Waldläufern da deutlich mehr misshandelt wird als im Buch, was ja dazu dann ein Teil seiner Motivation für den Verrat ist, den er dann später begeht.
Und ja, im Endeffekt zu dem Zeitpunkt nur festhaltend, die Waldläufer und einige Soldaten halten Ost-Gilead. Es kommt ja auch der Ruf nach Verstärkung zu Faramirs Waldläufern, was ja der Grund ist, warum sie nach Ost-Gilead gehen. Die werden ja gerufen, heißt es. Und für mich, also ich habe ja mit den Filmen angefangen, ist das immer ein ganz entscheidender Punkt gewesen. Auf der einen Seite, was Smergol angeht, halt die Begegnung mit den Waldläufern, die ihn dann halt in deren Versteck halt misshandeln und ihn quasi wieder böse machen. Aber der andere wesentliche Punkt ist es, das ist da, wo für mich der Kipppunkt für Frodo ist im Film, wo Frodo dann, nachdem der Nazgul da ist, Faramir ihn davor rettet, Sam versucht ihn auch davor zu retten, wo Frodo dann realisiert, so, ich schaff das nicht. Und dann eigentlich ja, durch ist. Aber und
man muss auch sagen, er schafft das nicht. Er stand halt gerade vor diesem Nazgul und wollte ihm den Ring freiwillig geben. Also er hat ihn ja quasi aktiv aufgesucht.
Ja, und die nötige Selbsterkenntnis danach war schon vorhanden. Nee, aber das ist für mich so im Film wirklich damals der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, oh shit. Und man muss ja sagen, danach ist Frodo ja wirklich mehr eher so ein
Gepäckstück.
Ich hätte ihn jetzt so ein Schleppzwerg oder so genannt, weil im Endeffekt, er bewegt sich noch und alles, aber er ist ja wirklich so mehr oder weniger sehr, sehr seelenlos, einfach auf dem Weg so, ich muss den Scheiß jetzt irgendwie wegbringen und alles andere funktioniert nicht mehr. Also das ist wirklich nur noch ein sich dahinsiechendes Dahinschleppen. Deswegen, also zumindest die Filmszene da ist für mich ein ziemlicher Knackpunkt im Film, was Frodo angeht zum Beispiel. Und gut, gehen wir mal weiter. Die Waldläufer und Soldaten können Osgiliath noch ein bisschen halten, aber als Sauron dann beschließt, so jetzt kommt die Invasion, also wird die Stadt ja
überrannt.
Völlig.
Wird, glaube ich, auch von Faramir genauso angewandt. Ne?
Völlig überrannt. Die Orks mit Landungsbooten setzen einfach in immenser Zahl über den Fluss, sind ein paar hundert Mann, die Stadt dann noch verteidigen, also auch wirklich ein großes Gebiet. Und dementsprechend endet das Ganze mit dem Rückzug. Und ab dann bauen die Orks da halt die Brücke auf oder auch weitere Brücken irgendwie auf und schaffen Belagerungsgerät und so weiter oder Teile davon rüber. Und dann wird halt Minas Tirith belagert.
Aber das mit den Brücken, ne? Also ich glaube schon, dass das ja dafür, dass das so aufgebaut wird, als das wirklich der Punkt ist, wo Sauron rüber muss, geht es natürlich dann am Ende doch sehr schnell. Sauron ist natürlich aber auch sehr gut vorbereitet. Und das zeigt natürlich dann nochmal die Übermacht von Saurons Herr, dass es so schnell geht. Es zeigt ein bisschen auch das gottgegebene Vertrauen der Orks, dass sie auf ihre Konstruktion vertrauen, wenn sie da irgendwie über diese zwei Bretter da, über hier riesigen Belagerungstürme und Katapulte und alles Mögliche, was auch irgendwie schwer ist, drüber schieben. Aber es zeigt halt schon, dass Osgiliath als Festung am Ende ja eigentlich nicht viel mehr ist als ein besseres Zeltlager, so, weil man, es ist halt nur mal eine zerstörte Stadt, die Mauern stehen nicht mehr wirklich, die einstigen Verteidigungsanlagen stehen nicht mehr wirklich. Ja.
Und vor allem hast du auch einfach nicht genügend Männer, um die wirklich wehrhaft zu bestücken und zu bemannen. Es gibt dann einen Rückeroberungsversuch. Faramir da Pferdchen reiten. Im Endeffekt der Ausgang dieses Entsatzversuch da auf Osgiliath bringt dann ja auch Dinge ins Rollen, die wir in vorherigen Folgen schon ein wenig besprochen haben. Siehe die Beregond-Folge oder bei Pippin haben wir es auch nochmal erwähnt gehabt. Zu dem Zeitpunkt auch völlige Madness, da nochmal zu versuchen, die Stadt irgendwie zurückzuholen.
Ja, ich finde das im Film auch ehrlich gesagt nicht so, also die Szene an sich ist super umgesetzt, aber die Denethors Motivation ist nicht ganz so klar. Also im Buch ist es ja eher so, dass die Stadt eigentlich noch nicht so wirklich gefallen ist, sondern sie kämpfen ja noch. Und Denethor schickt quasi Faramir mit Verstärkung wieder zurück, nachdem er ihm Bericht erstattet hat. Und im Film ist es ja so, das ist so, es ist klar, das ist verloren, ne? Also, und die suchen irgendwie, kratzen da irgendwie 100 Reiter zusammen, schicken die dagegen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Das ist ja was völlig anderes, als ob du noch eine Stellung versuchst zu halten, so. Insofern, ja, Denethors Motivation finde ich da, also da wirkt es schon zum ersten Mal so wirklich richtig verrückt im Sinne von, ich ziehe das jetzt hier durch, egal was es kostet. Und das ist eigentlich nicht der kühl berechnende Denethor, den man so vorher gesehen hat.
Ja, wobei auch, ich finde es auch im Buch schon fragwürdig, weil eigentlich ist ja relativ klar, dass das Ding nicht zu halten ist und
ja, aber also da schiebt der Faramir, glaube ich, eher mit der Intention hin,
die Zeit
zu gewinnen.
Und ein paar Leute vielleicht zurück, also das genau. Wird ja auch beschrieben, dieser in Anführungszeichen Flüchtlingstreck, der dann da rausgeht.
Und da wird ihm das eigentlich auch nicht so in dem Maße vorgehalten, dass er da die Stellung aufgibt.
Ja.
Das ist eher.
Ja, das ist ein Filmding.
Ja, also zumindest in der Ausmaß. Ich glaube, es gibt so eine Spitze von Denethor, aber nicht in der Größe irgendwie.
Ja. Was gibt es zu Osgiliath noch zu sagen? Ich wüsste jetzt gerade nicht, ob irgendwo beschrieben steht, dass es nach dem Krieg wieder aufgebaut worden wäre. Obwohl das ja gegebenenfalls unter der Ära von dann König Elessar, also / Aragorn, ja durchaus gegebenenfalls Sinn gemacht hätte.
Ja, ich glaube, es wird gesagt, es wird nicht wieder aufgebaut, weil es nicht genug Leute im Endeffekt gibt, um mehrere große Städte zu bevölkern. Also Minas Tirith gibt's ja nach wie vor. Mhm. Und auch die Stadt ist ja irgendwie nur noch mit einem Drittel ihrer eigentlichen Einwohner bewohnt, so, oder ihrer möglichen Einwohner. Und Osgiliath wäre sicherlich noch mal größer. Gut, Minas Morgul wird man nicht wieder bevölkern, weil das einfach zu verdorben ist. Aber es wachsen ja jetzt nicht auf einmal viel mehr Leute irgendwie aus dem Boden, so. Und das heißt, wahrscheinlich gibt es einfach keine Leute, die da wohnen könnten. In dem Sinne.
Das ist eigentlich auch eine interessante, also jetzt mal generell die Bevölkerungsentwicklung in Mittelerde zum Ende des dritten Zeitalters, viertes Zeitalter. Du hast die Menschen, die halt von Kriegen halt, die sowieso über die Jahrhunderte schon eher dezimiert wurden, dann von Kriegen dezimiert. Du hast die Elben, die Mittelerde verlassen im größten Teil. Klar, jetzt hast du noch ein paar Zwerge, so richtig viele Orks hast du auch nicht mehr, ne? Also auch in Mordor sind ja ganz, ganz viele gestorben. Klar, du wirst im Nebelgebirge wirst du noch welche haben, generell in den Bergen irgendwie. Aber
ja, man sieht halt, also das ist schon halt
Mittelerde insgesamt ist am Ende ziemlich leer.
Ja, ist halt im Mittelalter im Ende, ne? So wie in unserer Welt, das ja auch in der Antike sicherlich die Bevölkerungszahlen etwas höher waren als dann später ins Jahrtausend rum so. Ist das da ähnlich, ne? Sicherlich waren, als es noch Numenor gab und als die Elben noch deutlich mehr waren und so, waren viel mehr Leute auf der Welt. Wobei wir natürlich auch nicht wissen, wenn man die Gesamtbevölkerung der Welt betrachtet, wie sieht's eigentlich auf den anderen Kontinenten aus? Wie sieht's im Osten aus? Da ist ja schon davon auszugehen, dass da auch mehr Leute dann auf einmal wohnen. Das ganze Bild ist ja nur eigentlich auf Gondor und seine Freunde konzentriert. Und wenn man die Hobbits zum Beispiel betrachtet, die Bevölkerungskurve, die geht ja mal absolut nach oben. Das heißt, natürlich so ist es schwierig in Gesamtheit zu sehen, aber wahrscheinlich ist es schon so, dass im zweiten Zeitalter mehr Leute auf der Welt gelebt haben als im dritten. So.
Ja.
Würde ich schätzen.
Ne? Hätte ich jetzt auch gesagt.
Das der einzige.
Vielleicht wisst ihr das ja, wie es um die Bevölkerungszahlen in Mittelerde bestellt ist während des zweiten Zeitalters. Und dann zum Ende hin des dritten Zeitalters. Solltet ihr da was wissen, was wir nicht wissen, dann könnt ihr euch sehr gerne bei uns melden und uns da aufklären. Ich fände es tatsächlich ziemlich interessant. Vielleicht denke ich auch dran, selber nachzuschauen.
Ja, also es gibt ja ein paar Hinweise so, ne? Also ich glaube, Tolkien zum Beispiel hat mal gesagt, Numenor hatte am Ende, bevor es untergegangen ist, so eine Bevölkerungszahl von um die 9 Millionen. Was ja schon mal ordentlich ist, also nur in Numenor selber und der Großteil der Numenorer wird ja wahrscheinlich in den Kolonialreichen irgendwie gelebt haben. Und die Elben sind natürlich deutlich, deutlich mehr, als es jetzt noch sind.
Ja.
Aber Gondor ist sicherlich auch von seiner Bevölkerungszahl deutlich zurückgegangen, wenn man sich anguckt. Die größte Stadt hat noch ein Drittel der Bevölkerung. Auch im Süden geht's ja eher zurück. Rohan, also das Gebiet, was Rohan vorher war ja eigentlich auch bevölkert und ist dann einfach zu wenig, da lebte einfach niemand mehr, bis die Rohirrim da reinkamen. Also diese Leute sind ja so gesehen einfach weg, die sind dann weniger, als sie vorher waren.
Ja, ja, genau. Fällt dir noch was ein?
Nee, außer, dass wir die Abschlusskategorie natürlich wie immer nicht vergessen, nicht.
Und die vergessen wir nicht, weder vergessen wir sie, noch kommt sie zu spät. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Und da muss man ja ganz klar sagen, also Gandalf hat ja den kompletten Fokus auf Minas Tirith. Ich weiß nicht, ob er Osgiliath mal erwähnt. Ich meine ja. Ich glaube, er sagt irgendwas, wenn die Stadt ja, am Fluss fällt.
Ja, genau. Er diskutiert ja mit Denethor wirklich so Kriegspläne und da kommt das schon vor. Und man muss natürlich sagen, Gandalfs Pläne ist das vor der ganzen Geschichte, als es wirklich so zu dem Höhepunkt zu kommen, schon ein wichtiger Punkt, dass Gondor nicht fällt. Und wenn Osgiliath nicht fällt, fällt Gondor nicht so. Ne? Das ist ja so die Prämisse, unter der das Ganze geht. Das heißt, er wird schon irgendwie interessiert daran sein, was da mit der Stadt passiert.
Ja, ja. Im Film kommt es so gut wie gar nicht vor. Ich glaube, er erwähnt einmal, ne, irgendwie, wenn die Stadt am Fluss fällt, oder ist das Denethor, der das als irgendwer, ich überlege, müsste irgendwo zweiter oder dritter Teil sein, wenn die Besatzung in Osgiliath fällt.
Ja, also er rettet halt den Flüchtlingstreck, ne, das kann man sagen, sowohl im Buch als auch im Film.
Ja.
Ja, aber ansonsten, ja, klar.
Aber die Ahnung ist schon da, so.
Ja, und er konzentriert sich halt schon eher auf Minas Tirith, ne, weil am Ende ist Osgiliath, die einzige Hauptstadt, dann halt nur noch das, ein Vorposten des, der und anderen Stadt.
Und gerade Minas Tirith ist ja wirklich stark befestigt.
Ja.
Ja, das soll's von uns zum Thema Osgiliath in Kürze gewesen sein. Möglicherweise ergibt sich noch mal was zum Thema Osgiliath, das aus zwei, drei anderen Blickwinkeln noch mal zu beleuchten. Das werdet ihr dann hören bei uns, Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Und bis dahin würde ich sagen, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme und hört, ja, guckt mal in die Serie rein. Auch heute ist sie wie ein flammender Meteor am Himmel noch mal kurz in Erwähnung getreten. Schaut da mal rein und hört sehr gerne weiter uns zu, Hör die Ringe. Wir freuen uns immer. Wir freuen uns auch immer, wenn wir Feedback von euch kriegen und Anregungen, positive Kritik oder von uns aus auch vernichtende Kritik, wenn euch mal irgendwas gar nicht gefallen haben sollte, dann fühlen wir uns vielleicht ein wenig wie Osgiliath, aber vielleicht erbarmt sich ja irgendjemand und baut uns teilweise wieder auf. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Tim, letzte Worte?
Keine.
Wunderbar. Und dann wünsche ich euch noch einen, was auch immer ihr jetzt noch machen werdet, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hör die Ringe.
Ein unerwarteter Podcast.
Tschüss.
Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und abonniert uns beim Podcatcher eures Vertrauens. Natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen. Am meisten unterstützt ihr Hör die Ringe, wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt. So können wir unsere Technik zum Beispiel aufrüsten und uns neue Mikros kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar richtig schöne Goodies.
So, ihr Lieben, bevor gleich die Folge startet. Kleiner Spoiler, bevor die Folge wirklich startet, also das Thema, weil die Genussmittel haben wir offensichtlich hier gerade vergenusswurzelt, haben wir noch ein großes, ne, das ist Kacke, das ist eine Testverpestungs-Dingsbums-Aufnahme, Verpestung durch Zwiebelgeruch und dergleichen.
Eine Hör-die-Ringe-Produktion 2024.